Kennst du das Gefühl, von Energievampiren umgeben zu sein?
Du willst eine Idee umsetzen und stößt nur auf Ablehnung aus deinem Umfeld?
Fragst du dich manchmal, was möglich wäre, wenn du dich mit inspirierenden Menschen connectest?
Und fragst du dich, wie komme ich an diese Menschen heran?
Dein Weltklasse überragender Podcast.
Der direkte Draht zu deiner Erfolgsumgebung.
Willkommen zur Folge 8 des Weltklasse überragenden Podcasts. Und heute haben wir ja mal so ein bisschen eine andere Sichtweise auf verschiedene Dinge. Und heute geht es um ein ganz, ganz starkes Thema, um Dankbarkeit für die Dinge, die wir haben. Und dazu haben wir heute den Walter Lochmann zu Gast. Walter hat über 20 Jahre in Finnland gelebt und dort auch war auch als Unternehmer da sehr aktiv und hat so die deutschen Wurstwaren nach Finnland gebracht. Dann kam er über, ja, eigentlich hieß es damals, gab es eine Prognose, dass sein Vater nicht mehr lang zu leben hat, und das war dann so ein Auslöser, wo er zurück nach Deutschland gekommen ist. Witzigerweise, und wir haben ihn gerade hier im Garten gesehen, lebt der Vater heute noch mit 96 Jahren und fährt sogar noch Auto. Darum soll es jetzt heute aber gar nicht gehen, sondern viel wichtiger, diese Umstände, dass er dann zurückkam, waren im Nachhinein eigentlich ganz glücklich, weil da kam nochmal was ganz anderes raus, als er dann in Deutschland war. Und was es damit genau auf sich hat und wie Walter auch damit umgegangen ist und was es für ihn und seine Familie bedeutet hat, darüber möchten wir heute sprechen. Und ja, hallo Walter erstmal, ich bin froh, dass du da bist. Genau, Walter, jetzt habe ich dir mal so ein bisschen angerissen, das Ganze. Erzähl uns und nimm uns doch mal kurz so mit rein, wie das dann war. Du kamst dann zurück nach Deutschland, und was ist denn dann genau, da ging es ja vor allem um deine Tochter, was genau ist denn da dann passiert?
Ja, wir hatten in Finnland, war meine Tochter 3 Jahre, wo wir zurück nach Deutschland kamen, und meine Tochter, die hatte nicht gesprochen. Und es hat immer geheißen, ja, das Kind wird zweisprachig erzogen und dann kommt es mit dem Sprechen später. Wir sind zurück in Deutschland und waren bei einer Silberhochzeit, und meine Tochter steht an einer Musikbox, einem Lautsprecher, Kopf da rein gedrückt, und da sagt meine Cousine, du Walter, mit der Tochter stimmt nicht, die hört nicht. Und so gingen wir 2 Tage später nach Stuttgart in Olgeile Kinderkrankenhaus, war damals ein Dr. Spinner. Er hat sich die Kleine angeguckt. Ja, sie hört nichts. Nach dem Test hatte sie eine 7%ige Hörleistung. Und damit war für uns der Schock ganz groß.
Ganz kurz will ich da kurz einhaken. Das heißt, die war ja schon 3 Jahre alt, und in Finnland wurde halt immer gesagt, gut, die wächst zweisprachig auf. Das heißt, das kann sein, dass die jetzt noch nicht richtig redet. Und in Deutschland wurde dann eigentlich festgestellt, das Kind hätte schon lange reden können, aber das konnte gar nicht, weil es nichts gehört hat. Nichts gehört. 3 Jahre lang. Ja. Und keiner wusste Bescheid.
Ja.
Oh, krass. Mhm. Okay. Und es war dann für dich und deine Familie erstmal ein Riesenschock, ne? Wenn man da mal so auf einmal so eine Prognose. Und nehmen wir uns doch vielleicht da nochmal kurz mit rein, wie ging es dann weiter? Also was waren dann so nach dieser Prognose?
Ach, wir waren am Boden zerstört, meine Frau, auch ich, haben geweint. Es war also ein Schock. Man hat ein Kind, das man liebt, und man weiß, dass es schwer krank ist. Behindert, heißt es. Und wir haben versucht, darüber etwas zu machen, dass man helfen kann. Also die ganze Familie, Umstellung, alles haben wir uns besprochen. Damals war es, ich hatte keine Arbeit in Deutschland, weil wir erst zurückgekommen sind. Meine Frau auch nicht. Wir waren erst einen Monat in Deutschland. Haben wir uns besprochen, dass wir eine Arbeitsteilung machen. Meine Frau konnte schlecht Deutsch. Ich als Schwabe, mein Schwäbisch, aber Deutsch. Und da kamen, dass wir so machen, dass sie arbeiten geht und ich als Hausmann zu Hause bleibe. Für mich als Unternehmer und als Actionmann war eine große Umstellung. Mhm. Aber das war, glaube ich, richtige Entscheidung, dass wir das so gemacht haben.
Und also daheim bleiben heißt dann in dem Fall voll da zu sein für die Tochter. Und da,
ja. Ja, die Christine bekam dann später 6 Operationen und man musste immer zu Hause sein. Man konnte das Kind nicht alleine lassen. Dann kamen die ganzen Zusatzarbeiten dazu. Zum Beispiel, wie lerne ich mein Kind hören? Wir haben Filmdosen genommen mit Reis, mit Geld, mit verschiedenen Sachen gefüllt und geschüttelt. 20, 30 Dosen waren das. Bis sie zum Schluss wusste, in dieser Dose ist Geld, in dieser Dose sind Erbsen, in dieser Dose ist Reis oder Sand. Und so habe ich der Kleinen die Grundhören von Geräuschen, wo sie nicht weiß, was drin ist, erlernt.
Okay, also so in Eigenregie daheim mit so einer improvisierten Filmdose mit verschiedenen Dingen, weil ja. Die ja kein Geräusche kannte. Walter, ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt vormachen. Das war dann quasi nach der Operation, wo dann ihr Gehör langsam...
Nein.
Oder wie war das?
Nein, die Operationen waren immer dazwischen. Die Operationen hat sich gedauert ungefähr 4 Jahre.
Okay.
Es wurde immer ein Ohr operiert,
Dann
hat man gewartet, bis es in Ordnung ist und ob die Operation funktioniert, die Implantate. Wenn es funktioniert hat, hat man das andere Ohr operiert und wieder gewartet, dass das funktioniert. Dann wurde wieder das andere Ohr und so wurde es immer in schrittweisen 4 Schritte langsam.
Über 4 Jahre ging das dann.
Ja.
Und begleitend dazu hast du dann mit ihr daheim immer Hören trainiert. Zum Beispiel über diese Dosen mit verschiedenen Dingen.
Ja, das waren Kleinigkeiten. Das war nur so nebenbei. Hauptsächlich haben wir dann auch Computerspiele für Schwerhörige und Normale, wo sie immer dann, wenn sie es richtig ausgesprochen hat, kam sie einen Schritt weiter.
Okay.
Hase und Igel und solche Programme gab es da und ging immer einen Schritt weiter. Dann, was jede Woche 2-3 Mal zur Logopädin, um Sprache zu lernen, weil man kann mit dem Kind reden, aber es fehlt einem die technische und praktische Übung, wie man es richtig macht. Und da habe ich dann auch gelernt, ich war am Anfang immer dabei bei der Logopädin, wie ich das dann, wie sie es macht, habe ich dann zu Hause auch gemacht. Und auf Details wie I und R und alle die Geräusche, also die Buchstaben, wie sie sich anhören, weil die Kleine hat ja nichts gehört. Ihr Gehirn war verkümmert in der Sprache.
Die Sprachzentrum war quasi
nicht geschult,
nicht entwickelt.
Gar nicht gefordert. Also, ja, und das war das. Und so haben wir dann langsam, hat gedauert bis, also mindestens 3 Jahre, 4 Jahre, bis sie dann gut, einigermaßen gut sprechen konnte und hören.
Okay.
Kindergarten war sie, im Immerhofer Kindergarten. Das ist ein schwerhöriger Kindergarten, der einzige in ganz Stuttgart. Da war sie dann vormittags im schwerhörigen Kindergarten. Nachmittags haben wir sie in den Regelkindergarten getan. Und da waren die, nicht Pfleger, wie heißt die
Betreuerin?
Betreuerinnen so gut, die hatten ein Mikrofon um.
Ah, okay.
Die Christine hatte Hörgeräte mit Funk. Und wenn dann die Betreuerin gesagt hat, hat sie das unter den vielen Kindern dann immer auch verstanden. Mhm. Und das gleiche System haben wir dann nachher in der Grundschule, konnten wir auch anwenden, da die Lehrer hier in Ulbach hervorragend mitgemacht haben. Da hatten die Lehrer auch den Sender. Und so hat die Christine dann auch in der Schule, in normalen Regelschule, das auch verstanden. Weil später ist ja das Leben, ist ja im normalen Leben. Und so haben wir sie immer dann gleich einmal schwerhörigen Kindergarten und schwerhörige und dann noch Regelkindergarten. Und so auch nachher mit der Schule immer zweigleisig gefahren, dass sie sich ans normale Leben angewöhnen kann.
Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil viele hätten jetzt vielleicht auch gesagt, oder vielleicht haben das ja auch die Ärzte oder die Betreuung gesagt, naja, eigentlich reicht ja im schwerhörigen Kindergarten, weil da wird speziell auf sie Acht gegeben, auf ihre ja, Schwerhörigkeit in dem Fall. Und es ist ja, wie du sagst, später lebt die ja nicht in der schwerhörigen Welt. Also die soll ja ins normale Leben. Also warum die ganzen Leute immer nur abschotten, dann ist sie nur mit anderen Schwerhörigen zusammen und unser Umfeld prägt uns ja. Also wie soll sie denn, und dann schon so früh die Initiative zu haben, okay, sie geht einen halben Tag in schwerhörigen Kindergarten und einen halben Tag im normalen, um das normale Leben kennenzulernen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wenn du heute mal zurückblickst, was denkst du, wie wichtig war das für die Entwicklung von der Christine, dass ihr da auch so früh gesagt habt, sie muss in dem normalen Leben auch teilhaben?
Ja, das ist das Wichtigste. Weil wenn man das nicht gemacht hätte, dann wären die in ihren eigenen, nur im schwerhörigen Bereich. Die hatten da Freunde, aber alle sind nur schwerhörig. Die haben, das sieht man noch an andere Leute, die schwerhörig sind, die sind abgeschottet von der normalen Leben. Und da das Kind, die musste ja in die Schule, die soll es ja im Leben auch zu was bringen. Und deshalb haben wir das dann so gemacht, dass eben zweigleisig und was ganz wichtig ist, immer im normalen Leben mitgehen. Mhm. Weil die schwerhörigen Kindergarten und schwerhörigen Schule, das sollte an für sich nachher nur eine Unterstützung sein zum normalen Leben. Also nicht die Haupt, was viele falsch machen. Die sagen, mein Kind ist im schwerhörigen Kindergarten. Das ist gut. Mein Kind ist in der schwerhörigen Schule. Das ist gut. Da wird es gefordert. Aber das stimmt nicht. Die Kinder werden auf den Abgleis gestellt. Die haben dann nachher sehr schwer Kontakt mit Freunden zu finden oder mit, die werden in den Abgleis gestellt. Das Gleiche, was ich leider sagen muss, dass unsere Schule hier in Baden-Württemberg sehr schlecht ist für Schwerhörige. Da heißt es zum Beispiel im Kindergarten schon, was für eine Schule, habe ich gefragt, kann man machen? Ja, wir haben hier die Imhofer Schule, das ist die Hauptschule. Da gesagt, ja, und dann? Ja, sie bleibt und macht sie Hauptschule und ist erledigt. Da habe ich gesagt, holla, das kann doch nicht sein. Man kann doch ein Kind, das schwerhörig ist und nachher hoffentlich wieder hört, von vornherein eine Erziehung, eine Schulausbildung geben, auch wieder abgestempelt.
Also sofort wieder den Stempel auf, die ist schwerhörig, die kann maximal den Hauptschulabschluss machen. Ja. Also wird gar keine Chance zugelassen,
nein,
dass man sagt, die kann nur Hauptschule.
Die Chance wird nicht zugelassen, deshalb schon. Es gibt, Stuttgart ist die Hauptstadt Baden-Württemberg. Es gibt hier einen schwerhörigen Kindergarten, eine schwerhörige Hauptschule. Es gibt keine Realschule, kein Gymnasium. In der Landeshauptstadt gibt es nicht. Ich musste nachher meine Tochter nach der Grundschule nach Schwäbisch Gmünd in die Realschule bringen. Jetzt von Ulbach nach Schwäbisch Gmünd, das sind 60 Kilometer. Sie musste dreimal umsteigen. Erst mit dem Bus, dann mit der S-Bahn, dann mit dem Zug nach Schwäbisch Gmünd. Und das mit 10 Jahren. Und das ist, mir fehlen die Worte. Integration von Behinderten funktioniert hier in Stuttgart gar nicht. Dann ging es ja weiter. Dann ging sie ja in die Schwerhörigenschule, Realschule in Schwäbisch Gmünd. Dann war sie paradoxerweise so gut in der Realschule, dass sie gesagt haben, ihre Tochter, die muss aufs Gymnasium. So, die nächste Frage. Gymnasium, wo ist das nächste Gymnasium für Schwerhörige? In Freiburg in Stegen. Nicht in Schulen, sondern Internat und noch weiter weg. Da ist, was man unbedingt ändern müsste, dass in einer Hauptstadt hier die ganzen Schulen und alles ist für die Kinder. Weil sehr viele Kinder, wie ich auch weiß, wo in Stegen sind und in Schwäbisch Gmünd, die kommen aus dem Raum Stuttgart. Weil hier sind die meisten von Baden-Württemberg die meisten Einwohner.
Ja. Ja, also das ist das eine, von der Infrastruktur ist es suboptimal, wo die Schulen verteilt sind. Was ich jetzt auch als sehr wichtig hier noch rausnehme, ist, eigentlich hätte sie jetzt von der Gesellschaft den Stempel aufgedrückt, die ist schwerhörig, die kann maximal den Hauptschulabschluss.
Ja.
Dann wird sie aufgrund deiner Initiative auch, du sagst, das lasse ich nicht zu, ich will, dass die hier auch Realschule, die auch von den Noten hat's ja auch die Möglichkeit gehabt. Und dann passiert Folgendes, dass wenn man aus diesen Konventionen, aus diesem Stempel rausgeht, dann auf einmal wird festgestellt, ja, Mensch, selbst Realschule, die muss aufs Gymnasium. Die ist so gut. Also schwerhörig hin oder her. Das hat ja nichts mit der Intelligenz zu tun. Also,
und das ist das, was hier verwechselt wird. Wenn jemand schwerhörig ist, er begreift es ein bisschen langsamer wie normale Menschen, Hörende, weil sie es selbst jetzt nach so vielen Jahren Training, in den ersten 3 Jahren, wo das Sprachzentrum sich entwickelt und nicht entwickelt wird, ist jede Sprache eine Fremdsprache für ein Kind, also für hauptsächlich auch für ein Kind.
Ja.
Weil die konnte ja nie was verstehen und hören. Und dann hat man angefangen, mit 3, 4 Jahren ihr das Sprechen beizubringen. Und dann ist es wie eine Fremdsprache.
Klar, die muss ja von ganz vorne anfangen, weil auch das Sprachzentrum ist einfach nicht entwickelt. Und ich glaube, normal entwickelt sich das im ersten halben Lebensjahr.
Ja.
Das ist so das normalen.
Das Hören fängt ja im Mutterleib schon an. Ein Kind hört das Herz der Mutter. Das fängt ja schon an im Mutterleib.
Okay. Jetzt nochmal ganz kurz auf diese, also es war dann so, die wurde ja dann über 4 Jahre auch operiert und zusätzlich hast du dann auch ganz viel mit ihr über Logopädie oder auch selber trainiert und verschiedene Geräusche und.
Ja.
Gab es dann und so einen Moment, wo, also heute hört sie auch wieder zu 100%, das können wir glaube ich an der Stelle.
Ja, nicht zu 100, aber zu 90.
Zu 90%, ja. Also ziemlich gut, ich meine im Vergleich zu 7% am Anfang.
Aber mit Hörgeräten, natürlich.
Mit Unterstützung.
Ohne Unterstützung würde das ja nicht gehen.
Und gab es da jetzt irgendwie so einen speziellen Moment, wo sie auf einmal wieder deutlich mehr gehört hat? Also gab es vielleicht nach einer Operation oder war das dann eher so ein schleichender Prozess, wo das dann sich so entwickelt hat? Und gab es da vielleicht so eine, von diesem Tal erstmal, sage ich mal, dieser Schock, oh, die hört echt fast nichts mit 7%. Und dann diese, ging es nach oben, gab es da sowas?
Ach, das größte Erlebnis war das, wo man, da war sie 1 Jahr in Behandlung. Und nach der ersten Operation, sie bekam Implantate ins Ohr, bekam sie nachher Hörgeräte. Mhm. Und das war, ja, da kann man heute schon wieder heulen, obwohl ich so alt bin. Der schönste Augenblick im Leben von Eltern und auch wahrscheinlich von dem Kind. Wir haben, die Christine bekam Hörgeräte, im Olgäle angepasst. Wir laufen dann raus im Parkhaus. Sie läuft und hört die Schritte. Sie ist gehüpft, erschrocken. Was machen ihre Füße wie Geräusche? Ein Auto anlassen. Alles, was kam, es war für sie neu.
Eine neue Welt.
Eine hat ganz sich da völlig neue eröffnet. Welt. Krass. Gingen wir raus, Vögel, sie guckt. Und wir sind ja dann in Stuttgart, wo das Olgäle ist. Da ist ein Park. Und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir mal laufen. Es war... Sie hat geguckt, wo kommen die Geräusche. Da hat ein Vogel gesungen. Hat sie gezeigt und versucht, wo das Geräusch herkommt. Also das ist für die Eltern, da hat sich die ganze Mühe gelohnt. Und das ist eben was man als Eltern, wenn man so ein Kind hat, gut machen sollte. Gut, ich habe Glück, dass man finanziell einigermaßen über die Runden kam. Das ist, was ich jetzt nicht jeder leisten kann, wenn jemand ein Haus bezahlen muss, eine Wohnung bezahlen muss. Ja, dann müssen alle beide arbeiten. Und deshalb, und dann werden die Kinder, kommen dann in den schwerhörigen Kindergarten, in die Schule, die werden ganztags betreut und die kommen nicht aus dem Verbund, nur von den Schwerhörigen heraus. Und dann lernen die Kinder auch nichts, weil die lernen ja nur das, was in der Schule gemacht wird. Wenn die dann von der Schule rauskommen, nach Hause, dann meinen die Eltern, die ist ja in der Schule, die machen das schon. Und so ist es gar nicht. Man muss zu Hause, man muss sich als Eltern eben Entscheidungen treffen, Geld und Aufstieg oder für das Kind 4 Jahre lang, 5, kann man nicht sich leisten. Man kann eben nur für das Kind da sein. Aber das Kind wird ja mal unter uns 80 Jahre. Dann muss es 75 Jahre lang, kann es leben, hervorragend, weil ich nur 5 Jahre meines Lebens und meines Verdienstes und meiner, dass es mir besser geht, geopfert habe für 75 Jahre für mein Kind, dass es gut lebt. Also.
Ja, starker Satz auch. Dieses ist ja auch so eine Aufgabe, die größer ist als man selber vielleicht. So dieses ich glaube, es ist gerade auch emotional sehr. Man opfert vielleicht selber ein Stück weit was, aber dieses Glücksgefühl kann ich mir da vorstellen, dass da zurückkommt, dass die Tochter dann ein tolles Leben führen kann.
Was so wie heute?
Das ist mit keinem materiellen Reichtum irgendwo aufzuwiegen.
Ja. So wie heute?
Ja.
Ja, was? Sie hatte Gymnasium, dann haben wir sie aber leider auch wieder, was man bezahlen muss, eine Privatschule für Kommunikation in Stuttgart. Da hat sie 3 Jahre ihr Fachabitur gemacht und Grafikdesign studiert. Mhm. Alle sagen, das ist eine Künstlerin, die macht wie, also durch das Handicap, dass das Sprachzentrum und das nicht so ausgebildet wurde, ist die visuelle und die praktische Zentren viel besser wie bei allen anderen Menschen. Mhm. Und deshalb ist sie eine Künstlerin.
Ja.
Einen eigenen Kopf, Sturkopf, aber sie weiß, was sie will.
Ja.
Und jetzt studiert sie auch wieder. Wie heißt es jetzt?
Mediengestaltung.
Gestaltung, okay. Genau. Mhm. Mediengestaltung und 2 Jahre muss sie jetzt noch machen. Sie müsste normalerweise 3 Jahre machen, das Studium.
Mhm.
Aber da sie ja so gut ist, macht sie nur 2 Jahre.
Also auch wieder.
Und dann sieht man wieder, haben sich die 4 Jahre als Kleinkind, dass man ihr geholfen hat und gemacht hat, jetzt fängt das Leben an und sie kann alles alleine. Und sogar besser wie die Leute, manche, die hören.
Ja. Ja.
Weil sie hat einen sozialen Kontakt ganz anders, weil sie ja was Besonderes war.
Ja. Ja.
Und heute fühlt sie sich auch besonders. Sie ist stolz.
Ja.
Ich habe ihnen das Bild gezeigt, dass das, wie sie heute aussieht, eine kleine Künstlerin.
Eine Künstlerin.
Und wir sind stolz.
Und eine glückliche Künstlerin.
Ja.
Also das ist ja, wow. Also dieses, ich ziehe da gerade ganz viel raus, weil einmal, was mir da stark aufkommt, gerade in Deutschland fällt es mir auf, wir neigen ja immer dazu, uns über alles zu beklagen. Und immer den Fokus auf die Dinge zu setzen, die nicht so gut laufen vielleicht. Und das sehe ich jetzt an so einem Beispiel wieder. Und für mich war so ein Augenöffner damals, als ich aus der Schule rauskam und in den Zivildienst gegangen bin. Und ich habe da sehr viel mit MS-Leuten gearbeitet, mit Schwerstbetroffenen. Also die waren wirklich im Rollstuhl und konnten nichts bewegen. Und dann kam ich raus mit meinem kleinen Problem aus meinem kleinen Kosmos und sehe diese Leute. Und das Witzige war, die konnten nichts selber machen. Selbst wenn die zugleich hatten, mich kratzt am Rücken oder Nasenschneuze, die konnten nichts selber. Die hatten keine Intimsphäre. Und trotzdem war es bei denen so, die hatten eine Lebensqualität. Weil die haben gesagt, ich fokussiere mich nicht auf das, was nicht geht, sondern auf das, was geht. Und waren dann glücklich, wenn man die mal einen Tag in die Staatsgalerie ausgeführt hat oder so. Und das Gleiche sehe ich da auch. Anstatt zu sagen, naja, ist jetzt blöd, die hört nichts. Wir können so dankbar sein. Also ich bin seitdem jeden Tag dankbar, dass ich alles in meinem Körper bewegen kann. Oder in dem Fall, dass wir einfach hören können. Das ist nichts Selbstverständliches.
Ja, bei einem Kind sowieso und bei einem Jugendlichen jetzt, wie man merkt, weil ja das Hören und Sprechen ist ja die Kommunikation unter den Menschen. Man braucht Hören und Sprechen, braucht man immer. Und genau diese, ohne Arm, man kann den anderen Arm benutzen. Manche haben gar keine Arme und leben trotzdem. Aber wenn man nichts hört und nichts versteht und nicht sprechen kann, weil wenn man ja nicht hört, man kann ja nie lernen. Man kann nicht 1 und 1 ist 2, weil man hört das ja nicht. Und deshalb wird bei uns, was ich eben das Gefühl habe, die Kinder, die schwerhörig sind, viel, viel zu wenig gemacht. Mhm. Weil diese Kinder, was man in den ersten 3 Jahren machen kann, für die, dass das Kind versteht, ist so viel heute. Mhm. Und die meisten Eltern, diese Eltern sind dann auch jung, müssen arbeiten und da werden die Kinder leider vernachlässigt. Und das ist leider das, ich weiß nicht, man müsste das irgendwie ganz anders aufbauen, dass zum Beispiel die Eltern, die werden ja mit den Kindern alleine gelassen. Mhm. Da heißt es, ja, das ist schwierig, tu es in schwierigen Kindern. In der Schule, ja, egal, tu es in schwierigen Schule. Diesen Eltern gehört von Anfang an eine Betreuer dazu, der den Eltern auch sagt, machen Sie so oder machen Sie so, das ist eine Hilfe. Weil selbst ich war so froh, ich habe gelesen, ich habe im Internet recherchiert, ich habe mit anderen Leuten geredet. Selbst die Eltern müssen das erlernen. Weil die Schwierigkeit ist keine Krankheit. Das ist ein Leben eines Menschen, wo das Wichtigste fehlt, das Hören und das Sprechen. Man kann sich nur mit Sprechen verständigen. Gut, man kann schreiben, aber hauptsächlich, wenn sie draußen sind, mit ganz normale Kommunikation ist eben das Sprechen und das Verstehen.
Ja, also gerade dieses Thema auch, sich darauf einzulassen und zu sagen, die Eltern müssen ja genauso viel lernen wie die Kinder.
Ja, mehr.
Oder mehr sogar.
Die Eltern müssen mehr lernen, weil ich muss ja dem Kind das beibringen. Ja. Und da fehlt Hilfe für die Eltern, dass man ein Seminar macht, zum Beispiel. Mhm. Ruhig mal einen Monat lang, dass es dann eben auch von jemand bezahlt wird, dass der Vater oder die Mutter einen Monat lang irgendwo erlernt, wie mache ich das mit meinem Kind am besten. Das sollte die Krankenkasse zum Beispiel bezahlen. Weil ja nachher die Krankenkasse, die hat ja nur Profit davon, wenn das Kind noch arbeitet und auch unser ganzer Staat. Ja. Aber es wird nichts getan. Man wird leider alleine gelassen.
Ja, ja, also da auch ein Umdenken im, vom System her eigentlich, weil dieser Satz, den du ja vorher auch schon gesagt hast, diese 4-5 Jahre Investition von der Elternseite, die bringt ja nachher so viel, so viele Jahre. Das ganze Leben. Erstmal für das Kind ein glücklicheres Leben, weil es auf einmal kommunizieren und hören kann. Und auch kann es ja viel, viele Kosten einsparen, weil man jetzt nicht noch ewig lang das Kind extra begleiten muss, in extra Einrichtungen, Schulen und, weil es ist auf einmal wieder im normalen Leben drin.
Ja.
Und dieses Umdenken, anstatt zu sagen, das muss man jetzt ein Leben lang irgendwie durchziehen und kriegt halt diesen Stempel auf, sondern zu sagen, nein, ich mache jetzt 5 Jahre was Gescheites, damit das Leben normal, also im normalen Leben möglich ist.
Ja, und das, ich hoffe, dass wir das so bis jetzt geschafft haben.
Ja, ja. Das sieht man ja auch. Ich meine, vom Hauptschulstempel, jetzt studiert sie. Und ich weiß, sie hat sogar noch einen Job.
Ja, so beim SWR. Da sind wir eigentlich so dankbar über den SWR. Hat meine Tochter, die wollte einen Nebenjob haben zum Studium. Und hat vor einem Jahr sich beworben bei SWR. Mhm. Und was niemand an für sich gedacht hatte, sie wurde genommen. Mhm. Jetzt arbeitet sie heute ebenso, wie man sie braucht.
Ja, als Nebenjob.
Ja, und bei SWR. Jetzt kann sie ein Praktikum machen. Ja. Und wo? bei SWR, weil sie braucht ja im Studium ein halbes Jahr Praktikum. Also man kann als Schwerhöriger selbst Rundfunk, findet man einen Job.
Ja, also
das ist nur, kann man nur glücklich sein, wenn man das so anschaut.
Und würde das jemand sagen, dann müssen Sie sich überlegen, der Schwerhörige oder die Schwerhörige bekommt einen Job beim Rundfunk, wo es um Sprechen und Hören ja ganz viel geht.
Ja.
Würde wahrscheinlich erstmal jeder sagen, nee, das geht ja nicht. Wie soll ein Schwerhöriger da arbeiten? Und nein, es geht.
Es geht.
Du musst dran glauben und es machen.
Man muss, genau, wie du sagst, man muss glauben und man muss halt immer dran arbeiten. Und man darf den Glauben nicht verlieren, man muss es eben tun. Mhm. Es ist so schwer, was man auch mit den Ämtern hat. Am Anfang ist sie mit 100% schwerhörig. Dann vom Versorgungsamt zum Beispiel.
Ja.
Dann kann sie ein bisschen was. Dann wird sie 60% oder 70% schwerhörig. Mhm. Dann kriegen die mit, aha, die geht ja ins Gymnasium, dann wird sie nur noch 50% schwerhörig. Und alles nur, um Kosten zu senken.
Und nicht den Mensch zu sehen.
Ja, okay. Das ist die ganze... Ja, ja, aber man streitet sich mit den Ämtern. Am Anfang habe ich es gemacht, dann habe ich mir gedacht, das hat mit den Ämtern sowieso keinen Sinn. Mhm. Weil zu 99%, wenn ich vom Amt was möchte, dann heißt es zuerst nein. Ja. Immer heißt es zuerst nein. Mhm. Dann Einspruch. Nach dem Einspruch auf einmal, aha, wir könnten doch sie anhören. Mhm. Und so.
Das und ist deshalb, sehr mühsam. Sehr mühsam.
Sehr mühsam. Und deshalb mache ich da gar nichts mehr.
Und was ich jetzt auch spannend finde, das ist ja die eine Sache, gut, da sind irgendwelche systemischen Institutionen, die funktionieren halt, wie sie auch immer funktionieren. Das kann jetzt jeder für sich interpretieren, wie auch immer das ist. Auf der anderen Seite können wir selbst im Kleinen, auch wenn wir das System an sich nicht so schnell einfach ändern können, einen Unterschied machen. Und das zeigt ja die Geschichte, dass trotz diesen Stempel, die wir aufgedrückt bekommen, trotzdem sagen, ja, das ist halt so, die muss jetzt ihr Leben damit klarkommen. Zu sagen, nein, das akzeptiere ich aber nicht. Ja. Ich tue was dafür. Und das ist im Endeffekt das. Ja, der Erfolg kommt nachher durchs Tun und nicht durchs Hinsetzen und sagen, ja, so ist es halt.
Ja.
Und dann ist ja so ein Riesenunterschied. Und jetzt macht die Dinge, wahrscheinlich hätte vor 5 Jahren keiner gesagt, die schafft man beim SWR, die studiert, wie soll denn das funktionieren?
Ja, ja, das haben die ja nie.
Was da möglich ist.
Ja.
Also ich finde das.
Und das ist, ja, das scheiden der Vorurteile. Das ist der Vorurteil.
Walter, gibt es denn jetzt vielleicht was, wo, wenn jetzt so ein Zuhörer sagt, Mensch, das ist ja echt, echt schade, dass da auch das System noch so ein bisschen hinterherhinkt hinter dem Ganzen. Gibt es denn da irgendwas, wo jetzt jemand sagt, wir haben jetzt auch Weihnachten, dass viele Leute vielleicht auch was spenden wollen oder in anderer Form, wo sie sagen können, dass man da vielleicht eine kleine Unterstützung tut und es ist ja oft so, ganz viele kleine Dinge können nachher was Großes bewirken. Hast du da eine gute... Du bist ja voll drin in diesem ganzen Thema, wo da vielleicht auch Spende oder was auch immer man da tun kann, gut angelegt ist.
Also ich würde, spende ja immer noch. Mhm. Das ist jetzt, Tochter ist schon lange nicht mehr im Kindergarten, 20 Jahre.
Mhm.
Ich habe 50 Euro jedes Jahr und das spende ich immer noch.
Mhm.
Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Teil, wenn man das Leben vom Kind aufbaut, das ist der schwerhörige Kindergarten.
Okay.
Weil in der Schule später bekommen sie ja schon mehr Hilfe, obwohl ich spende auch in der Schule, das Immenhofer ist ja gleich. Ja. Aber ich meine, dass die Frühförderung, da das Kind nichts gehört hat, nicht sprechen kann, da gefördert wird, weil das ist ja wie bei gesunden Menschen. Die ersten Jahre sind die wichtigsten vom ganzen Leben. Und deshalb die Grundförderung, der Immerhofer Kindergarten, das ist der einzige schwerhörige Kindergarten in ganz Stuttgart.
Mhm.
Deshalb spende ich auch heute noch.
Okay, also packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes rein, wer da sich angesprochen fühlt,
was da zu tun, ja. Dass sie da wissen, da gibt es eine Anlaufstelle, da kann man auf jeden Fall. Und da ist auch aus deiner Erfahrung das Geld am besten angelegt, ja, weil die Frühförderung im Kindergarten stattfindet. Und ich glaube, das werde ich selber sogar machen, weil ich jetzt auch mal gerade überlege, an Weihnachten, was spende ich denn, dass ich da einen Teil an den Kindergarten gebe, weil ich das gerade echt eine sehr, sehr starke Geschichte auch finde, was man da für Unterschiede machen kann.
Viele Spenden für Brot in die Welt und für Flüchtlinge und alles, das finde ich ja alles auch richtig. Nur sollte man das nicht vergessen, dass wir hier im eigenen Land, in der eigenen Stadt Kinder haben, die Hilfe brauchen. Es kommt in der Werbung und überall Spende nach dort, Spende dort. Ich höre nirgends hier Spende, was für den Kindergarten oder für die Schwerhöldenschule in Stuttgart. Ja. Nirgends hört man sowas.
Und es ist ja auch so, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich kann ja trotzdem einen Teil meiner Spende an Flüchtlinge, an Brot, was auch immer, sind alles gute Sachen. Und trotzdem kann ich sagen, was kann ich denn direkt in meiner Umgebung tun, für meine Gesellschaft um mich herum. Und da wäre sowas natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte solche Leute unterstützen, die da mit diesen Menschen arbeiten und ihnen helfen, ein besseres Leben dann führen zu können. Ja.
Und sie sehen, du siehst ja, es funktioniert. Ja. Es ist eben viel Arbeit. Ja. Man muss selber als Erwachsener oder als Vater eben viel auch viel zurückstecken. Aber nicht ja immer. Ja. Jetzt, wenn sie dann mal mit dem Studium fertig ist, wenn sie einen guten Job hat, verdient sie so viel, verdient sie mehr wie ich.
Ja, und was ich mir jetzt vorstellen kann, wenn ich so in dein Gesicht gucke, dieses, wenn du davon erzählst, wie gut es ihr jetzt geht, was vor 10 Jahren keiner gedacht hätte, dass die mal so ein Leben üben. Ja. Es gibt ja wahrscheinlich so viel zurück.
Ich bin glücklich.
Das ist alles andere, egal was materieller Reichtum betrifft.
Ja. Nee, ich bin ganz einfach glücklich. Und das, ich glaube, Glück, das ist das, was man vielleicht auch wieder lernen muss, aber das Glück haben wir. Manche bekommen es vom Himmel gefallen, andere müssen fürs Glück arbeiten. Und ich glaube, ich habe das mit der Christine. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, wir reden jetzt die ganze Zeit über mich, natürlich meine Frau, die darf man ja nicht vergessen, weil sie hat ja auch ziemlich viel damit gemacht, dass wir ein gutes Zuhause haben. Und sie ging da arbeiten. Jetzt, ich bin heute in der Rente, aber sie ging damals arbeiten. Ich war zu Hause. Und dass sie, also da muss die ganze Familie muss mitmachen.
Ja, also klar, das ist dann schon auch von der ganzen Familie an einem Strang zu ziehen und viel zurückstecken für ein paar Jahre, um ein besseres Leben nachher für die Tochter in dem Fall zu ermöglichen. Und dann im Endeffekt ja auch für die ganze Familie, weil wenn es ihr gut geht, dann das sehe ich als bei dir, dann geht es den anderen auch sehr gut.
Du hast ja vorher gesehen, wo wir geredet haben, meine Frau, wo man da wieder erzählt hat, das erste Hören, ihr kamen auch Tränen wieder in die Augen.
Freudentränen.
Das sind Freudentränen. Damals waren es schlimme Tränen.
Ja. Nach der Prognose.
Ja. Klar. Heute die gleiche Träne, nur hat sich
in Freude
verwandelt. Ja. Und das kann man natürlich machen.
Ja. Echt starke Geschichte und auch vielen Dank, dass du emotional nochmal so tief reingegangen bist, weil ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht immer ganz so einfach, nochmal diese ganzen Emotionen zu durchleben. Und trotzdem, also ich finde echt, also auch viele Dinge hier rausgezogen und hat mich auch wieder erinnert, diese Dankbarkeit zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag hören können. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag alles benutzen können an unserem Körper. Das ist ein Geschenk für uns.
Ja.
Und diese Dankbarkeit, wie gut es uns eigentlich geht, wenn wir nur jeden Tag aufstehen und alles tun können, was wir wollen, bewegen können, hören können, sprechen können.
Ja.
Das ist nicht bei jedem Menschen.
Glücklich sein.
Ja.
Optimistisch.
Ja.
Das ist das, was das Leben ein bisschen aufbaut. Man muss nur optimistisch, man muss sagen, wie unsere Kanzlerin gesagt, das wollte ich zwar nicht sagen, aber im Kopf ist drin, Kanzlerin sagt es heute, das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt, oder wir schaffen das. Es ist ein altes Sprichwort, nicht nur ein bisschen moderner. Aber man muss es, und dann geht es auch. Und es gibt viele Rückschläge, viele Ängste, jedes Mal, wo sie dann operiert wurde. Deshalb wird ja immer nur ein Ohr operiert, dann das nächste wieder, dann wieder das Gesunde und dann wieder das. Also wird immer so aufgebaut. Das ist ja jedes Mal, oh, hoffentlich funktioniert es. Hoffentlich. Das sind halt immer die Ängste dabei, die man dann hat, wenn man die Kleine dann ins Krankenhaus gebracht hat. Och, wie geht's? Wie geht's? Aber es hat bis jetzt geklappt. Und wir, ganz einfach, Sie sehen es ja, ich bin jetzt glücklich. Ich habe heute auch mein Häusle, meine Wohnung, ich habe mein Auto, ich habe mal alles. Und ich hätte das vielleicht viel früher haben können, aber nur wegen den 5 Jahren.
Um welchen Preis?
Um meine Tochter, und das ist eben das Wichtigste, meine Tochter. Die haben ja Bilder gesehen, so ein Mädchen, sie ist heute leider nicht dabei, weil sie im Studium, weil sie an der Uni ist. Und ja.
Wow. Walter, vielen, vielen Dank, sage ich an der Stelle schon mal, für diesen tollen Einblick, was auch Erfolg bedeuten kann. Erfolg heißt nicht unbedingt immer, was habe ich materiell im Äußeren, sondern diese Erfolge, vor allem, wie verhelfe ich anderen, was kann ich geben? Da geht es ja auch ganz stark um Geben. Wie helfe ich anderen Menschen, ein besseres Leben zu führen? Ja. Und dadurch bin ich automatisch viel, viel glücklicher. Vor allem natürlich auch noch, die eigene Tochter ist auch nochmal eine ganz besondere Beziehung. Trotz allem, auch diese Wege, ja, vom Unternehmer und dann wirklich ein volles Commitment zum Hausmann, was wahrscheinlich auch kein einfacher Übergang immer so ist.
Überhaupt.
Und
aber man hat für ein Unternehmen Verantwortung.
Ja.
Das lernt man als Unternehmer.
Ja.
Wenn ich jetzt mein Unternehmen, das war die Familie, das war jetzt meine Tochter, da habe ich Verantwortung übernommen und habe das dann eben wie, es gab einen starren Zeitplan.
Ja.
Man musste heute das machen wir das, wir machen das, wir machen das. 3-mal in der Woche zur Logopädin.
Ja.
Leider haben die Logopäden normale Arbeitszeit. Morgens von 8 Uhr bis 16 oder 17 Uhr. Ja. Wenn jetzt jemand arbeitet,
schwierig.
Wie will die Mutter, wie will der Vater zur Logopädin? Auch da sollte man ein bisschen was ändern, dass man auch die Logopädin macht, sie eben erst um 14 Uhr ihre Praxis auf und arbeitet halt bis 10.
Ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja.
Aber das ist halt alles nur so eingestellt, wir machen das tagsüber.
Wir machen es halt so wie immer.
Wie immer.
Wie immer.
Ja.
Anstatt mal, ja. Also falls gerade eine Logopädin zuhört, vielleicht mal über ein neues Geschäftsmodell nachdenken und genau so den Kunden entgegenkommen. Und was ich jetzt auch nochmal da mitnehme, ist dieses, ja, eigentlich das ganze Leben lang Unternehmer gewesen. Nur das Unternehmen hieß einmal Familie und einmal... Ja.
Fleisch und Wurst in Finnland.
Fleisch und Wurst in Finnland. So. Und die Aufgaben sind ganz ähnlich. Und das unterschätzen wir oft. Und das ist ja das Gleiche, dass auch aus jetzt Hausfrauen oder Hausmänner sind, die Aufgabe, ein Kind aufzuziehen, das wird oft von der Gesellschaft nicht so wirklich wahrgenommen, weil das ist eine Fulltime-Job rund um die Uhr.
Ja.
Das ist nicht so, ich gehe aus dem Büro und dann ist vor Feierabend.
Ja.
Also das ist klar, das ist... Auch nochmal ein ganz, ganz, fand ich gerade spannend, wie du gesagt hast, eigentlich war ich immer Unternehmer. Nur das Unternehmen hieß halt anders. Und war auch das anders. Also Walter, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. War echt ein tolles Interview. Du darfst jetzt gerne noch so einen letzten Satz mitgeben an die Leute, wo du sagst, das ist so nochmal auch aus deinen ganzen Erfahrungen so nochmal ein Stück Weisheit für die Community.
Ja, das, wie ich schon mal gesagt habe, investiere 5 Jahre, Verdienst ist weniger, alles ist weniger, Aber für dein Kind, hoffentlich wird es 80, dann hast du 75 Jahre für dein Kind was getan. Und das nur wegen 5 Jahre ein bisschen was zu verzichten. Also das müsste doch bei jeder Familie, die sich ein bisschen lieb hat, müsste doch das drin sein. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. 5 Jahre, 75 Jahre, schön.
So. Cool, ja, schönes Ende. Vielen, vielen Dank nochmal. Und jetzt nochmal für die Community, also ich glaube, da war echt viel drin. Ganz auch für unseren alltäglichen Ding. Ich werde mich auch wieder mehr auf diese Dankbarkeit auch konzentrieren, dass es einfach schön ist, diese ganzen Dinge zu haben, die wir oft als selbstverständlich ansehen. Und ja, auch gucken, was kann man denn vielleicht auch zurückgeben der Gesellschaft um einen rum in den täglichen Aufgaben. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir einfach noch mehr Menschen damit erreichen können und die dann auch davon profitieren können. Und natürlich sehr, sehr gerne auch über eine Rezension, damit wir die Show auch in eurem Sinne noch weiter verbessern können. Ansonsten findet ihr die ganzen Shownotes auch nochmal auf www.weltklasseüberragend.rocks, also überragend mit UE. Und Punkt Rocks, ganz wichtig am Ende, unter den Podcast-Emissionen bei Folge 8.